Ja, ich freue mich, dass ich wieder in Balingen sein darf. Ich komme seit über 20 Jahren regelmäßig hierher in eure Stadt und meistens bin ich in Weilstetten, nämlich in der Versammlung gewesen, in der Thieringer Straße, wo der Raffi herkommt, und aber auch schon in Endingen. Da gibt es ja auch noch eine Gruppe und jetzt bin ich zum ersten Mal bei euch. Und ich muss euch gestehen, ich bin auch zum ersten Mal in meinem Leben in einer süddeutschen Vereinigung zum Dienst. Ich bin ein Liebenzeller. Wenn mich der Alexander Seibel trifft, sagt er immer, mein Herz schlägt schneller, sehe ich einen Liebenzeller. Ja, und ihr seid Süddeutsche. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer süddeutschen Vereinigung zum Dienst. Und da danke ich für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegengebracht haben. Und wenn es schief geht, dann müsst ihr sie an den Ohren ziehen am Sonntag, wenn die Tage vorbei sind. Ich darf euch meine ehemalige Verlobte vorstellen, mit der ich aber schon 40 Jahre verheiratet sein darf. Das ist meine Silvia, die kommt aus Österreich, aus Kärnten. Und ich sage immer wieder ganz aufrichtig, das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat, ist meine Frau. Schön, wenn wir ein Auto haben und ein Haus, aber meine Frau ist mehr wert als das alles. Und wir haben zwei Kinder und da müsst ihr bitte entschuldigen, die sind beide in Baden geboren. Das hört ihr hier nicht so gerne, ne? Aber unser Sohn, der ist in Karlsruhe geboren und unsere Tochter in Mannheim. Jetzt wisst ihr schon, wo wir überall gelebt haben. Liebenzell, Karlsruhe, Mannheim waren unsere Stationen. Und unser Sohn hat eine Ehefrau aus Skopje, Mazedonien, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und unsere Tochter hat einen Ehemann aus Kirgisien, also der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. So, das war ein kleiner Gruß an die Russlanddeutschen unter uns. Nein, braucht ihr nicht denken, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir kennen ihn von klein auf und sind sehr dankbar für ihn, weil unser Herr hat geschenkt, dass sie alle vier auf dem Weg des Glaubens sind, dass sie alle vier ihn lieb haben und ihm dienen. Und das ist das allergrößte Geschenk für uns. Ja, und die beiden haben uns mit diesen drei goldigen Enkelmädchen beschenkt. Das Bild ist schon 2 Jahre alt, sind schon 2 Jahre älter jetzt, aber wir haben große Freude an ihnen und beten dafür, dass sie auch früh den Herrn Jesus als ihren Herrn und Retter finden dürfen. So, und jetzt hat der Ruben angekündigt, wir wollen über das geistliche Leben eines Christen nachdenken. Und beginnen heute Abend mit diesem Thema, den eigenen Weinberg hüten. Ihr hier in Württemberg, da wird auch Wein angebaut, auch in Baden, im ganzen Süddeutschland. Und ihr kennt euch ja damit aus. Und hat jemand eine Ahnung, über welchen Bibeltext wir heute Abend reden, wenn das Thema heißt, den eigenen Weinberg hüten? Welchen Bibeltext könnten wir jetzt wohl aufschlagen? Könnte sein, ist nicht schief daneben oder weit daneben, Markus, aber es ist das Hohelied. Das müsst ihr erst mal finden, ne? Ziemlich in der Mitte der Bibel, wenn ihr eine Bibel mitgebracht habt. Ich mache euch Mut, die Bibel mitzubringen, weil wenn die Vorträge langweilig sind, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also ich meine es gut mit euch, bringt sie lieber mit. Dann kann man auch prüfen, was der Redner sagt, ob das auch wirklich stimmt. Dann seid ihr Beröa-Christen hier in Weilstetten. Hohes Lied 1 wollen wir aufschlagen. Und da lesen wir gleich die Verse 5 und 6 vom Hohen Lied. Das findet ihr zwischen Prediger und Jesaja. Also Jesaja findet man ja leicht und direkt davor ist das Hohelied. Hohes Lied 1, Vers 5 und 6. 3000 Jahre alt was wir jetzt lesen. Da sagt die Schulamit, die Geliebte von Salomo: Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Achtung, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, sagt die Schulamit. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Und wir merken, das sagt sie wehmütig, das sagt sie traurig. Sie merkt, sie hat einen Fehler gemacht und das müssen wir erstmal auflösen. Im alten Israel wurde schon vor Jahrtausenden Wein angebaut. Und wer mal in Israel war, in der Gegend vom Toten Meer, gibt es ganz viele Weinberge. Und das Bild ist garantiert nicht aus Israel, das ist mehr aus unseren Breitengraden. Aber wenn man im Weinberg arbeiten muss, im Orient, hat es einen großen Nachteil. Es gibt dort keinen Schatten. Unter Apfelbäumen, Kirschbäumen, anderen Früchten könnte man Schatten finden. Aber wer im Weinberg arbeiten muss, im Orient, der wird zuerst braun und dann dunkelbraun und am Ende schwarz. Die Sonne verbrennt ihn förmlich in der Gluthitze des Orients. Und sie sagt, seht mich nicht an, ich schäme mich. Die Sonne hat mich total verbrannt. Jetzt denken hier einige Schwestern, ja, ich hätte gerne ein bisschen einen dunkleren Teint. Manche legen sich extra in die Sonnenstudios. Ja, aber damals war es genau umgekehrt. Es galt als vornehm, wenn man weiß war wie ein Kalkeimer. Ja, dann konnte man sich nämlich in den kühlen Räumen aufhalten. Und wer draußen in der Hitze arbeiten musste, der war von der Sonne verbrannt. Und darum sagt sie, seht mich nicht an, ich schäme mich. Die Söhne meiner Mutter, das sind ihre Brüder nebenbei, die setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Also die Familie hatte einen Weinberg, der war in solche Parzellen aufgeteilt. Und da hatten die Brüder was vor, die wollten mal shoppen gehen in der Stadt. Und dann haben sie die kleine Schwester verdonnert und haben gesagt, so, du passt heute auf unsere Weinberge auf. Und während sie mit den Weinbergen ihrer Brüder beschäftigt war, hat sie ihren eigenen vernachlässigt, nicht gehütet. Was muss man machen im Weinberg? Da gibt es Füchse, die die Weinberge verderben, da gibt es Vögel, die man verscheuchen muss und so weiter. Auf die Weinberge muss man aufpassen. Und wir nehmen mal an, sie redet hier von einem ganz normalen physischen Weinberg. Den hat sie vernachlässigt. Und ich denke, dass das so gemeint ist zunächst. Aber wir dürfen jedes Wort der Schrift, wir sollten immer zuerst fragen, was sagt es in dem Kontext, in dem Zusammenhang des jeweiligen Buches? Das haben wir jetzt kurz beleuchtet. Aber dann dürfen wir jedes Wort der Schrift persönlich für uns anwenden. Das dürfen wir. Das macht auch oft der Heilige Geist. Der kann das heute Abend auf unsere Herzen, auf unser Leben anwenden. Und dann heißt das, jeder von uns, der gläubig ist, hat einen Weinberg zu hüten. Nicht Christen? Nicht. Die haben keinen Weinberg. Aber Christen, Kinder Gottes, die haben einen Weinberg zu hüten. Und jetzt löse ich das Bild auf. Das ist meine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Die ist kostbarer als alles andere, als Haus und Hof und Hab und Gut. Meine persönliche Beziehung zu ihm, die gilt es zu hüten, die gilt es zu pflegen, auf die gilt es zu achten. Das heißt, meine Zeit über der aufgeschlagenen Bibel, meine Zeit im Kämmerlein unter vier Augen mit ihm, die niemand anderes sieht. Das sieht nicht mal meine Frau. Wir machen unsere Zeit der Stille immer getrennt. Danach kommen wir zusammen und tauschen aus und beten miteinander. Aber jeder liest für sich seine Bibel. So machen wir es. Wenn ihr die Bibel zusammenlest, habe ich auch nichts dagegen. Aber wir machen es lieber so, jeder für sich unter vier Augen mit dem Herrn. Und das ist mein Weinberg, den muss ich hüten vor allem anderen. Da darf nichts zerstören und kaputt machen. Mein Weinberg will ich hüten. So, nun bleiben wir den ganzen Abend bei diesem Bild vom Weinberg, aber ich möchte noch eine zweite Bibelstelle. Wenn ihr ein Lesezeichen habt, so wie ich hier, oder so ein Bändchen, lasst es mal beim Hohenlied liegen. Aber wir gehen in 5. Mose 17. Ich bin nicht jemand, der die Leute in der Bibel umeinander jagt und von vorne nach hinten und wieder zurück. Das mache ich nicht. Aber wenn eine Schriftstelle Licht gibt für unser Thema, warum sollten wir sie nicht lesen und mit heranziehen? Und diese hier, die hat einmal sehr zu meinem Herzen geredet. 5. Mose 17 von Vers 14 an. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückspringen. Das Land Israel ist inzwischen vor der Tür und Mose wiederholt nochmal die Gebote Gottes, bevor sie dann ins Land Kanaan eingezogen sind. Und Gott hat dem Volk Israel auch ein Gesetz gegeben für die Könige. Gott wusste, dass sie einmal Könige haben würden und gibt ihnen hier schon ein Gesetz. Lesen wir. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Gott wollte ihr König sein, aber sie wollten unbedingt einen König wie die anderen Nationen. Dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Jetzt kommt's. Und jetzt werden drei Dinge, drei Bereiche genannt, wo der König von Israel, der Leiter des Volkes Gottes, sehr, sehr aufpassen sollte, wo er seinen Weinberg hüten sollte. Nämlich, Vers 16, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Pferde war damals das Symbol für militärische Stärke. Heute Panzer, Raketen, Schiffe, Flugzeuge. Drohnen. Ja, damals Pferde. Und natürlich darf ein König Pferde haben, aber ihm wird gesagt, nicht viele. Er soll nicht sein Vertrauen auf militärische Macht setzen, sondern auf den Herrn. Also, erste, nicht viele Pferde. Dann fährt er fort, auch Silber und Gold soll er, übersprungen, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Schaut, nicht viele Frauen. Gott hat damals im Alten Testament bei den Königen gewisse Zugeständnisse gemacht. David hatte schon mindestens 5 Frauen, die mit Namen genannt werden. Salomo hat dieses Gebot in eklatanter Weise übertreten und hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. 1000 Frauen. Ich muss da mal was einschieben. Er wird doch als der weiseste Mann überhaupt bezeichnet. Aber ich habe eine Frage an euch. Ist das so weise, 1000 Schwiegermütter zu haben? Die Frage müsst ihr selber für euch beantworten, ja? Die müsst ihr für euch beantworten. Aber auf jeden Fall, ihr seht, er hat dieses Gebot eklatant übertreten. Nicht viele Frauen wird ihm gesagt. Und für uns, die wir in der Ein-Ehe leben, was immer Gottes Ideal war, heißt das Vorsicht mit außerehelicher Sexualität. Und dann der dritte Bereich, nämlich Vers 17a, und er soll sich, auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Natürlich darf ein König auch Silber und Gold haben, aber ihr seht immer, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Er soll auf den Herrn vertrauen, und für uns heißt das Vorsicht vor einer materiellen Gesinnung. Schaut, diese drei Bereiche, die waren schon immer für Leiter gefährlich im Volk Gottes, aber darüber hinaus für jeden Gläubigen. Auch für dich und für mich, für jeden von uns, sind das gefährliche Bereiche. Im Reich Gottes gibt es überhaupt keine Macht auszuüben. Wenn Leute Macht ausüben im Reich Gottes, die haben etwas nicht verstanden. Da gibt es nur dienende Leiterschaft, aber nicht Macht ausüben. Auch in einer Gemeinde darf niemals Macht ausgeübt werden. Auch nicht in einer Gemeinschaft. Und dann der Bereich Sexualität, das wissen wir alle, weil wir alle älter als 12 Jahre sind. Und auch der Bereich mit der materiellen Gesinnung. Die Bibel hat eine Menge zu sagen, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Wir sind beim Weinberg. In dem Zusammenhang war für mich hochinteressant, als ich von einer Untersuchung las, die ein amerikanischer Theologieprofessor, sein Name war Howard Hendricks, unter 2000 Leitern in den Vereinigten Staaten durchgeführt hat. Und die haben alle freiwillig teilgenommen, nicht gezwungen. Die haben da freiwillig teilgenommen. Er hat ihnen Fragebögen geschickt, sie haben sie zurückgesandt und das Ergebnis nach 2 Jahren war erschütternd. Nach einem Zeitraum von 24 Monaten waren leider 246 Männer gefallen, allesamt wegen Frauen. Ihr lieben Schwestern, ich sage das jetzt nicht, weil wir euch den schwarzen Peter in irgendeiner Weise zuschieben wollen. Entschuldigung für alle, die Peter heißen sollten. Ja, ich sage das auch nicht, weil wir uns über diese Männer erheben wollen. Ich hoffe, wir Männer kennen alle unser eigenes Herz. Das wird uns schon klein halten. Und hoffentlich sind die alle wieder zurechtgekommen. Wir kennen die ja nicht. Aber der Hendricks, der war so erschüttert, der sagte, ich muss rausfinden, warum sind diese Männer gefallen? Das waren Pastoren, Prediger, Älteste, Missionare, Leute, die im Reich Gottes an vorderster Front standen. Und ihr seht, mehr als 10% waren innerhalb von 2 Jahren gefallen. Und er wollte rausfinden, warum. Und dann stellt er fest, die waren alle sehr verschieden, genau wie wir auch alle verschieden sind. Aber 3 Dinge hatten alle 246, die gefallen waren, gemeinsam. Jetzt wird's interessant. Alle 246 mussten einräumen, dass sie einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht gepflegt hatten. Alle 246 hatten vorher die Einstellung gehabt, das kann mir nicht passieren. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und jetzt vielleicht das Entscheidende. Alle 246 mussten zugeben, dass sie schon monatelang, manche sogar jahrelang, keine fruchtbare, stille Zeit mehr gehabt hatten. Darf ich es anders ausdrücken? Sie hatten ihren Weinberg nicht gehütet, unterwegs gewesen, gepredigt, Bibel schon gehalten, Vorträge, Bücher geschrieben, Artikel, Hans Dampf in allen Gassen gewesen. Aber die Zeit mit dem Herrn im Kämmerlein unter 4 Augen sträflich vernachlässigt. Der Baum war innen hohl und morsch. Das hat keiner gesehen. Nicht mal ihre Frauen. Seht ihr, warum das so wichtig ist? Den eigenen Weinberg hüten. Nicht nach außen, überall dabei sein. Ich freue mich, wenn du überall dabei bist. Ja? Aber nicht so wie diese Männer, wo es innen nicht stimmte. Und wenn hier der Ausdruck stille Zeit steht, ich weiß, der kommt so in der Bibel nicht vor. Nenne es Bibellesen und Gebet. Nenne es Andacht. Nenne es Zeit mit Gott verbringen. Nenne es, wie du willst. Aber das meine ich, unter 4 Augen mit dem Herrn sein. Ganz im Verborgenen. Die Bibel spricht von einem verborgenen Leben mit Christus in Gott. Das meine ich. Das ist unser geistliches Leben. Und interessant, ihr habt doch hoffentlich 5. Mose 17 noch aufgeschlagen. Nachdem dem König 3 Dinge genannt worden waren, wo er aufpassen sollte, wird ihm 1 genannt, was er unbedingt tun sollte. Wir lesen bitte noch Vers 18 und 19. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie soll bei ihm sein, Achtung, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Schaut mal, er sollte täglich auf die Stimme seines Herrn hören. Und wie sollte er das machen? Er sollte lesen in der Bibel. Die Bibel bestand damals nur aus den 5 Büchern Mose. Mehr gab es noch nicht in so schriftlicher Form. Auf Rollen geschrieben. Und der König hatte so eine Abschrift. Und er sollte jeden Tag darin lesen. Und wir auch. Wenn du sagst, ich bin aber nicht der König von Israel, dann antworte ich dir, das weiß ich. Ich bin auch nicht der Kaiser von China. Ja? Aber wenn du Christ sein willst und als Christ leben in dieser glaubensfeindlichen Welt, in der wir alle sind, dann musst du auf die Stimme des Herrn hören. Und hier steht täglich. Mich haben schon viele junge Leute gefragt, wo steht das in der Bibel, dass man jeden Tag die Bibel lesen soll? Ich sage, es gibt kein Gebot, aber es gibt hier ein Beispiel. Der König, der sollte täglich die Schrift lesen. Und meine Frau und ich, ihr habt uns eben gesehen, wir machen das, das ist uns ein Vorrecht. Niemand steht mit der Peitsche hinter uns und knallt, ja, so wie wir dreimal am Tag essen, mindestens manchmal 4, 5 Mal, warum sollte ich nicht wenigstens einmal geistliche Nahrung zu mir nehmen? Gerne öfter, aber mindestens einmal. Und wenn es irgendwie geht, machen wir das. Und schaut, das habe ich irgendwo gefunden. Ich weiß nicht, von wem es stammt. Vor lauter Hauskreis, Bibelstunden, kaum Zeit mit ihm allein gefunden. Vor lauter frommer Aktivität, kaum Zeit für Stille und Gebet. Vor lauter Trubel um die Ohren, den Meister aus dem Blick verloren. In Tagung, Stress und Konferenzen, verpass nicht seine Audienzen. Sonst passiert das, was hier in der Mitte steht. Burnout, ausgebrannt sein. Und davon gibt es zu viele, auch im Reich Gottes, zu viele, auch Hauptberufliche, die ausbrennen. Ich habe davor immer großen Respekt gehabt und habe ihn noch. Ja, ich bin fast 70 Jahre alt. Das kann mir auch noch passieren. Ich möchte das aber nicht, Burnout. Und das beste Schutzmittel dafür ist Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, regelmäßig, täglich. Und wenn ihr beide gläubig seid, du und dein Ehepartner, dann macht es zusammen und betet jeden Tag. Aber ich will nicht vorgreifen. Wir haben das besprochen. Wir sind vom Hohen Lied ausgegangen. Ihr könnt wieder zurückgehen ins Hohe Lied. Und jetzt kommt der zweite Teil meiner Botschaft heute Abend und ihr könnt euch schon ein bisschen entspannen, ihr könnt euch schon ein bisschen zurücklehnen. Ich weiß, wir haben jetzt steil angefangen, nach 10 Minuten waren wir schon bei dem Thema Ehebruch und so, ja, tut mir leid, ging nicht anders. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen entspannen, denn ich möchte euch im zweiten Teil meine persönlichen Überzeugungen vorstellen. Ich möchte euch gerne erzählen, wie ich versuche, meinen Weinberg zu hüten. Ihr habt gesehen, ich bin verheiratet. Ich bin Vater und Schwiegervater, Großvater. Ich habe noch einige andere Aufgaben. Ich arbeite in unserer Gemeinde mit, wo ich herkomme. Ich darf ein Missionswerk leiten seit 30 Jahren. Und habe einen Verlag ins Leben gerufen und bis vor 2 Jahren geführt. Ich war schon immer der geborene Verleger. Ich habe noch nie was wiedergefunden. Ja. Und so habe ich gedacht, dann kann ich auch Bücher verlegen. Na gut, und auf jeden Fall habe ich noch einige andere Aufgaben. Wenn ich nicht aufpasse, kann ich genauso unter die Räder kommen wie diese 246 Männer, von denen wir eben gehört haben. Und das möchte ich auf keinen Fall. Und darum möchte ich euch sagen, was mir wichtig geworden ist im Blick auf das Hüten meines persönlichen Weinbergs. Und du wirst sicher bei den meisten Punkten denken, ja genau, das sehe ich auch so. Das will ich auch in meinem Leben. Und wenn du noch weitere Punkte hast, gerne, aber hör mal zu. Die erste Überzeugung, die ich schon wenige Tage nach meiner Bekehrung gewonnen habe, lautet: Kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott. Ich war schon 22,5, als ich mich bekehren durfte, während meiner Bundeswehrzeit. Ich war auf dem Weg, Berufssoldat zu werden. Ich war auf einem NATO-Fliegerhorst tätig in der Nähe zwischen Köln und Aachen, in der Nähe von Düren. Und dort bin ich zum Glauben gekommen, genauer gesagt zum Gehorsam des Glaubens. Und das war am 1. Januar 1980. Das ist bald 46 Jahre her. Und wenige Tage nach meiner Bekehrung nahm ich mir vor, so, du hast lange genug ohne Bibel gelebt. Von heute an kein Tag meines Lebens mehr ohne Stille vor Gott. Jetzt sind fast 46 Jahre vergangen. Ich kann euch sagen, ich habe oft genug versagt. Ich habe viel falsch gemacht. Ein paar Mal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt irgendwie. Aber ich kann euch heute Abend vor dem Angesicht Gottes bezeugen, es gab keinen einzigen Tag, wo ich nicht meine Bibel gelesen hätte. Das ist aber überhaupt keine Leistung. Das ist nur Gnade, weil ich nicht im Gefängnis war, wo man mir die Bibel weggenommen hätte, womöglich, und weil ich nicht auf der Intensivstation liegen musste, wo ich vielleicht auch keine Bibel lesen kann. Da trägt der Herr auch durch, das weiß ich. Aber ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen und meine Frau genauso. Und wir wollen das weitermachen, solange wir Augenlicht haben und solange wir eine Bibel haben, wollen wir jeden Tag Stille vor Gott haben. So, jetzt kommt Hudson Taylor. Das ist der Großvater der Liebenzeller Mission. Heinrich Körper hat die Liebenzeller Mission gegründet, 1899 in Hamburg. 13. November, müsst ihr alle wissen, ja. Liebenzell zählt zum Neupietismus. Man sagt, vor 1900 ist Altpietismus, aber Liebenzell, weil es nur ein paar Wochen vor 1900 waren, wird auch zum Neupietismus gezählt. Und der Großvater der Liebenzeller Mission war Hudson Taylor. Heinrich Körper hat die Liebenzeller Mission als deutschen Zweig der China-Inlandmission gegründet. Das darf man auch wissen. Und Hudson Taylor, ich habe noch jemanden kennengelernt, wenn ihr sagt, der ist ja 1905 gestorben. Aber ich habe jemanden kennengelernt, Dr. Ernst Witt, ein alter Missionsarzt, auch von Liebenzell nach China ausgesandt. Der hat noch 2 Jahre mit Hudson Taylor zusammengearbeitet. Jetzt könnt ihr ganz stolz sein. Jetzt kennt ihr jemanden, der noch jemanden kannte, der Hudson Taylor kannte. Gut, habt ihr verstanden? Kleiner Spaß. Aber Hudson Taylor wurde am Ende seines Lebens gefragt: Bruder Taylor, was war für dich das Schwerste in all den Jahren der Missionsarbeit in China? Und wenn ihr sein Leben ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass er viel Schweres erlebt hat. Und dann hat er mit diesem verblüffenden Satz geantwortet: Das Schwerste für mich war, an einem persönlichen, fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Hoppla, habe ich gedacht. Wenn das für diesen Mann, für diesen Giganten des Glaubens schwer war, dann muss ich mich ja gar nicht schämen, wenn es für mich schwer ist. Das ist nicht leicht. Morgens heißt es, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Und auf einmal wird die stille Zeit ganz still. Dann fällt ihr aus, ja, weil man bis zum Anschlag schläft und dann hoppla hopp. Und seien wir ehrlich, wenn wir unter Druck sind am Morgen, was lassen wir als erstes weg? Ich sag's euch, wir alle, das Gebet lassen wir als erstes weg. Als zweites das Bibellesen. Erst als drittes das Frühstück und schon gar nicht die Morgentoilette, dass wir uns frisch machen und Zähne putzen und so, sonst gehen wir nicht aus dem Haus. Ist es nicht so? Bei mir auch. Und er sagt, das Schwerste war, er hat manchmal nur 2 Stunden geschlafen. Und dann ist er wieder aufgestanden, weil schon eine Menge Leute vor seinem Haus standen. An einem persönlichen Bibelstudium, ich habe eben gesagt, meine Frau und ich, wir lesen unsere Bibel getrennt voneinander. Das ist uns wichtig. Jeder für sich, persönlich. Es gibt Männer, die lesen die Bibel ganz fleißig und regelmäßig und die Frauen schlampern. Und es gibt Frauen, die lesen, viel mehr Frauen lesen ganz treu ihre Bibel als Männer und die Männer schlampern. Das, indirekt hast du auch einen Segen, wenn dein Ehepartner treu die Bibel liest, aber mach es selbst. Lies deine Bibel jeden Tag. Lies sie fortlaufend, nicht heute hier und morgen da. Es sei denn, du folgst so einem Bibelleseplan, der dich in einem Jahr durch die ganze Bibel führt. Okay, dann bin ich einverstanden. Aber ansonsten ist doch die Bibel ein Zusammenhang. Ja, meine Frau und ich, wir lesen gerade das vierte Buch Mose. Wir haben heute Morgen 4. Mose 30 gelesen. Ratet mal, was wir morgen lesen. 4. Mose 31. Ist doch klar, ist doch ein Zusammenhang. Und dann steht hier Bibelstudium. Dann immer zuerst selber über dem Wort nachdenken. Aber dann, wenn man die Bibel schon etliche Male gelesen hat, dann kriegt man immer dieselben Gedanken. Da brauchst du auch mal Input von außen. Es gibt so gute Bibelkommentare, die man zusätzlich lesen kann. Bibelauslegungen. Und es gibt auch welche in so einem sächsischen Dialekt in Englisch, also das ist ja angelsächsisch, ja, Englisch. Ich lese morgens einen englischen Kommentar dazu. Wenn du sagst, ich kann besser Schwäbisch als Englisch, ist nicht schlimm. Es gibt genug deutsche Auslegungen, wo du wirklich gewinnen kannst. Und lies bitte nicht nur Losung und Lehrtext. Das ist zu wenig, Losungschristen. Das sind geistliche Diätspezialisten, ja. Bei der Liebenzeller Mission zu meiner Zeit war ein Holländer bei uns, eine Klasse vor mir war der, es war der Robert Spielmann. Kennt jemand von euch zufällig Robert Spielmann? Nicht? Doch, einer meldet sich. Und wir mussten morgens in der Andacht immer über Losung oder Lehrtext sprechen, ja. Und dem Robert Spielmann, dem war das so billig, über Losung und Lehrtext sprechen. Und dann war er dran mit der Andacht von den ganzen Seminaristen. 60 junge Männer saßen da. Und dann fing er seine Andacht so an mit seinem holländischen Akzent. Now, als gute Pietiste habt ihr euch heute Morgen bestimmt schon Losung und Lehrtext gelesen. Gehen wir eine andere Text betrachten. Gehen wir David und Goliath betrachten. Ja? Und dann hat er eine Andacht gehalten über David und Goliath. Alle, die das miterlebt haben, werden das ihr Leben lang nicht vergessen. Was der da für eine Andacht hingelegt hat, bis ihm der Hausvater dann eingebremst hat und gesagt hat, Bruder Spielmann, ja, dann musste er aufhören. Der hat über Goliath gesprochen, da war so ein Haken, wo immer der Weihnachtsstern oben an der Decke hing. Da hatte er einen Hut auf dem Klavier liegen und da hat er gesagt, weißt du, wie groß Goliath war? Und da hat er schnell am Seil gezogen und hat den Hut hochgezogen bis an die Decke. So groß war der Goliath. Und dann sprang er im ganzen Raum rum. Das war Robert Spielmann. Ich sage nochmal, das wird niemand vergessen. Also, das musste sein. Kleiner Einschub, sei kein Losungs- und Lehrtextchrist. Ich bin mit Losung und Lehrtext groß geworden. Mein Papa hat jeden Morgen Losung und Lehrtext am Tisch gelesen. Ich kenne das. Ich komme aus dem Pietismus. Mein Großvater hat eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet. In meinem Elternhaus war Stund und EC. Ich war EC-Jugendbundleiter. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Ja, ich habe eure Blutgruppe. Und deswegen fühle ich mich doch so wohl, wenn ich auch mal wieder in einer Gemeinschaft sprechen darf. Persönlich, jeder für sich, fortlaufend, auch nicht in der Bibel hier so aufschlagen. Das nennen die Amerikaner Lucky Dipping, ja, so einfach mal drauf tippen, so, da lese ich heute Lucky Dipping, ja, bitte mach kein Lucky Dipping, sondern lies deine Bibel fortlaufend und studiere sie, lies was dazu, dass du geistlich vorankommst. Wir müssen auch vorankommen. Erste Überzeugung, kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott. Zweite Überzeugung, tägliche Gebetsgemeinschaft, Klammer auf, Gemeinschaften mit meinem Ehepartner. Selbstverständlich habe ich heute Morgen mit meiner Frau eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Ich meine nicht Tischgebete. Ich meine, wo man zusammen vor Gott kommt. Wenn wir beide zu Hause sind, beten wir mehrmals am Tag miteinander. Wir wollen doch ein Gebetsleben führen. Wir beten, wenn wir eine gute Nachricht kriegen, sagen wir so, jetzt wollen wir dem Herrn gleich dafür danken. Heute Abend haben wir es vergessen. Wenn eine schlechte Nachricht kommt, das passiert leider häufiger, dann beten wir auch dafür gleich. Sonst haben wir es abends vergessen. Und darum, seid betende Christen, führt ein Gebetsleben. Und wenn ihr beide gläubig seid, jetzt muss ich euch was Ernstes sagen, und ihr betet nicht miteinander, das wäre ganz, ganz fatal. Wenn ihr beide gläubig seid, ihr müsst miteinander beten. Ja? Ich sage nochmal, nicht Tischgebete, sondern wo ihr zusammen vor Gott kommt, das verbindet, das wird eure Ehe in Krisenzeiten zusammenhalten. Und viel zu viele Ehepartner vernachlässigen das gemeinsame Gebet. Bitte macht das nicht. Drittens, regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Ich will euch keinen Ehevortrag halten heute Abend, obwohl ich Lust hätte, aber ich werde mich einbremsen, ja. Das ist so wichtig. Wenn 2-4 Wochen verheiratet sind, haben sie schon begriffen, wie wichtig die eheliche Kommunikation ist. Dass die regelmäßig sein muss und dass die auch tief sein muss. Nicht nur so oberflächliches Alltagsgeplänkel. Wer hat die Rechnung bezahlt? Hast du die bezahlt? Oder wer geht in den Elternabend vom Kindergarten? Ja, über die Sachen muss man auch reden. Aber man muss auch über die eigene Beziehung reden. Das werden sonst die Frauen sehr, sehr vermissen. Das werden sie vermissen. Soll ich dir was sagen, lieber Ehemann? Wenn du mit deiner Frau nicht tiefe Gespräche führst, weißt du, was dann passiert? Dann wird sie diese Gespräche mit ihrer besten Freundin führen. Ich garantiere es dir. Sie muss über solche Dinge reden, sonst platzt sie. Aber wenn du es nicht machst, redet sie mit der besten Freundin über diese Dinge. Und da würde ich mich doch sehr schämen, wenn meine Frau diese Dinge nicht mit mir reden könnte. Und darum sagt man, Männer müssen zweimal im Leben reden lernen. Einmal als kleine Jungs und dann auch in der Ehe, dass wir auch gute, tiefe Kommunikation haben. Nicht nur den ganzen Tag aneinander rumnörgeln, sondern einander mit Wertschätzung und erbaulichen Worten und so weiter begegnen. Auch im Alltag. Das üben meine Frau und ich. Das gelingt uns auch noch nicht immer. Das gebe ich freimütig zu. Aber das ist schon sehr gewachsen, solange wir uns kennen. Und das soll noch weiter wachsen. Noch ein Gedanke dazu. Es ist so 12 Jahre etwa her, da war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate aber nicht, wo das war, nur ein Hinweis, es war nicht in Espelkamp. Aber egal, ich komme dahin und dann begegnet mir ein Bruder und ich sage zu ihm, wo ist denn der Älteste? Und er guckt mich an und sagt, wen meinst du? Ich nenne den Namen, schüttelt er den Kopf, ich sage, was? Was ist denn los? Ja, der ist nicht mehr Ältester. Ich sag, wie bitte? Vor 8 Wochen habe ich noch mit ihm telefoniert. Was ist denn passiert? Und dann kommt diese Geschichte, die mir bis heute in den Ohren gellt. Dann erzählt mir dieser Bruder, die Tochter des Ältesten hatte mit 19 Jahren geheiratet. Das ist nicht schlimm, das kann man machen. Aber dann, im ersten Ehejahr, als ihr Mann an der Arbeit war, lernt sie im Chat von Computer zu Computer einen Frauenflüsterer kennen. Also es gibt Pferdeflüsterer und Hundeflüsterer und es gibt auch Frauenflüsterer. Das sind Männer, die verstehen es mit verführerischen, charmanten Worten, das Herz einer Frau zu stehlen. Das hat dieser Mann gemacht, ein verheirateter Familienvater. Schreibt nur hin und her. Da hat die sich entschlossen, ihren jungen Ehemann zu verlassen, um mit dem verheirateten Mann über alle Berge zu verschwinden. Da hatten die sich noch nicht einmal gesehen. Nur hin und her geschrieben. Und dann war sie weg. Und der Älteste, der Vater, der konnte seinen Dienst nicht weiter ausüben. Der hat ihn niedergelegt. Keiner hat es von ihm verlangt. Aber er konnte nicht mehr. Er hat den Dienst niedergelegt. Und liebe Männer, versteht ihr, wie Frauen sind? Wir Männer, wir sind hier gefährdet. Das wissen wir alle. Wir alle wissen das. Wir sind hier gefährdet. Ich zeige auf meine Augen, falls das jemand später auf CD hört oder so, oder MP3. Wir sind hier gefährdet, während Frauen, sagt man, die sind hier gefährdet, bei den Ohren. Schaut, du kannst einer Frau ein Bild zeigen von einem Mann mit so einem Oberkörper hier und solche Muskelpakete. Du zeigst ihr so ein Bild und das löst bei ihr nichts aus. Das geht nicht über die Augen. Es gibt solche Männer, gell? Die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht. Solche gibt es. Und du zeigst ihr so ein Bild und das löst nichts aus bei ihr. Das geht nicht über die Augen. Das geht über die Ohren bei der Frau. Die will schöne Worte hören, charmante Worte, wertschätzende Worte, liebe Worte und nicht den ganzen Tag. Das da, das braucht sie nicht. Und darum musst du aufpassen. Du musst schauen, lieber Ehemann, dass deine Frau volle Ohren hat, volle Ohren, dass sie ihr Bedürfnis gestillt hat nach tiefer Kommunikation mit dir als Ehemann. Und dann kann sie dir das auch geben, was du so gerne hast. Das kann sie dir dann viel leichter geben. Da sitzen wir in einem Boot miteinander. Also, Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Dann, vierte Überzeugung, bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Ihr habt sie vorhin gesehen, wir konnten sie auch nicht bekehren. Was hat der Herr selbst getan? Er hat sie zu sich gezogen. Gott sei Dank, schon früh. Unser Sohn hat sich mit 6 Jahren bekehrt, unsere Tochter mit 7. Und natürlich musste das noch durch verschiedene Krisen durch, aber sie haben immer daran festgehalten, bis heute. Dafür sind wir sehr dankbar. Was aber meiner Frau und mir wichtig war, dass wir eine offene Beziehung mit ihnen haben, dass wir über alles reden. Bei uns gab es das nicht. Sei still, basta, darüber redet man nicht. Wir haben über alles geredet mit ihnen und vor allen Dingen am Tisch, bei den Mahlzeiten. Der Tisch ist das wichtigste Möbelstück einer Familie, nicht der Fernseher. Der Tisch, und zwar der Tisch, wo gegessen wird. Da gibt es Speise und Wärme. Speise, was zu essen, und Wärme, da werden Beziehungen gepflegt. Und ein Großteil der Erziehungsarbeit mit unseren Kindern ist bei den Mahlzeiten geschehen, am Tisch. Wir haben über alles mit ihnen geredet. Und als sie beide zum ersten Mal jemand befreundet hatten vom anderen Geschlecht, da kamen sie alle beide und haben uns das erzählt. Das haben wir nicht irgendwann heimlich rausgefunden, sondern sie kamen und haben uns gesagt, da ist jemand, ja. Und das hat uns damals sehr gefreut. Bitte pflegt eine offene Beziehung zu euren Kindern und Schwiegerkindern und Enkelkindern. Sitzen hier sicher viele, die bereits Enkelkinder haben. Eine offene Beziehung, über alles reden. Fünfte Überzeugung, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Das hättet ihr vielleicht jetzt nicht erwartet, aber das gehört zu unserem Weinberg. Habt ihr gemerkt, was wir gemacht haben? Wir haben im engsten Kern begonnen, unsere Beziehung zum Herrn. Und dann sind wir in konzentrischen Kreisen nach außen gegangen. Alle Verheirateten von uns, da kommt als nächstes der Ehepartner. Bei denen, die Kinder haben, kommen die Kinder. Und für uns alle kommt auch der Umgang mit unserem Leib, mit der Gesundheit. Ich bin kein Gesundheitsapostel, das seht ihr mir ja an. Ich habe auch ein paar Kilo zu viel, ja. Aber Ausgleich und sportliche Betätigung ist wichtig. Über meinem Schreibtisch hing jahrelang dieser Satz. Und den hatte ich mir selbst hingehängt. Nicht, dass er denkt, meine Frau hätte mich ärgern wollen. Wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, der wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Das ist ein gemeiner Satz von Doris Siegenthaler aus der Schweiz. Zum Glück stimmt der Satz nur zur Hälfte. Es gibt Krankheiten, die können wir nicht verhindern. Die sind schon in unseren Genen. Und die werden irgendwann rauskommen, zum Beispiel MS oder Rheuma oder solche Krankheiten. Kannst du nichts machen, das ist schon angelegt und das bricht irgendwann aus. Aber die sogenannten Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten durch zu falsches Essen, Ich sage nochmal, ich bin kein Gesundheitsapostel. Mir schmeckt alles, ja. Wenn ich irgendwo zum Essen bin in den nächsten Tagen, ihr braucht keine Sorge haben, ihr könnt alles kochen. Mir schmeckt alles, ja. Aber zu falsches Essen und vor allen Dingen zu wenig Bewegung. Da fehlt es, glaube ich, bei einigen von uns, bei mir auch, kann noch mehr sein. Achten wir ein bisschen drauf, ohne Gesundheitsapostel zu werden. Robert Murray McShane war ein heiliger Schotte. Ein Mann, der hat für Gott gebrannt, der wurde nur 30 Jahre alt. Ähnlich wie hier in Württemberg, der Hofacker, ja, der Ludwig Hofacker. Und so war es auch bei McShane. Und dann lag er auf dem Sterbebett und hat diesen Satz gesagt. Gott hat mir ein Pferd gegeben, aber ich habe es zugrunde geritten. Er hatte gemerkt, dass seine Lebenskraft für mehr Jahre hätte ausreichen sollen, aber er hatte sozusagen die Kerze an beiden Enden angezündet. Das kann man machen, dann brennt die schneller, ja. Er hatte sich total verausgabt. Der hatte in den 30 Jahren mehr gemacht fürs Reich Gottes als andere in 100 Jahren. Aber er hat gemerkt, er hat sein Pferd zugrunde geritten. Und ich sage noch einmal, ich habe so großen Respekt vor Gehörsturz. Ich habe großen Respekt vor Herzinfarkt, vor Burnout. Ich habe großen Respekt vor dem allem. Deswegen steht in der Bibel auch, ruht ein wenig. Wir müssen uns auch die nötige Ruhe geben. Das predige ich jetzt auch mir. Und ich möchte euch ein Triple A vorschlagen. Wir haben sicher hier auch Bankleute unter uns und Finanzberater und so. Gibt es ja in Württemberg, ist ja ein beliebter Beruf hier. Auf jeden Fall wisst ihr dann, was ein dreifaches A ist. A wie Anbetung. Am Sonntag, du kannst jeden Tag Gott anbeten, aber am Sonntag kommen wir zusammen, um ihn gemeinsam anzubeten. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Anbetung, dann arbeiten wir 6 Tage. Die Schwaben manchmal 7 Tage, ja. Aber 6 Tage arbeiten und dann gibt es auch ein A für Ausgleich. Sorge für den nötigen Ausgleich. Das muss ich mir auch sagen. Pflege ein Hobby. Mach irgendetwas in deinem Garten oder lies oder geh Radfahren oder schwimmen. Mach irgendetwas für den Ausgleich. Ja, ich finde das sehr ausgewogen, ein dreifaches A, Anbetung, Arbeit, Ausgleich. So sollte unsere Woche aussehen. Vorletzter Punkt, Überzeugung Nummer 6, Dienst zu sagen, nur nach Prinzipien. Das soll heißen, ich muss nicht alles machen, auch nicht, um dass ich gefragt werde. Ich werde manchmal Sachen gefragt, also gebeten, ich soll irgendetwas machen, wo ich sagen muss, nein, tut mir leid. Ich habe letzte Woche einen Dienst abgesagt, wo ich gesagt habe, nein, das weiß ich, das ist jetzt bei mir nicht dran. Das Wörtchen nein ist das zeitsparendste Wort, das es gibt. Aber ich bin ein sehr gutmütiger Mensch, das sage ich nicht als Stärke, das ist eine große Schwäche von mir. Ich bin ein sehr gutmütiger Mensch, mir fällt Nein sagen sehr schwer. Wenn jemand anruft, eine Gemeinde, und sagt, Wilfried, kannst du nächstes Jahr noch zu uns kommen? Dann sage ich, eigentlich ist der Kalender schon voll. Aber wenn alle Stricke reißen, rufst du nochmal an. Und prompt sind alle Stricke gerissen. Und dann ruft er an und dann ist die letzte Lücke auch noch gefüllt. So geht's mir wirklich. Übrigens, eigentlich sollte ich jetzt heute in Ostfriesland stehen. Eine Gemeinde in Ostfriesland, in Boon, so heißt der Ort, hatten diese Tage gebucht. Aber dann haben sie einen Fehler gemacht, haben eine Hochzeit vergessen, die da schon lange eingetragen war. Da haben sie mich gefragt, ob ich verschieben kann auf nächstes Jahr. Und dann wurden diese Tage frei und darum bin ich jetzt hier. Göttliches Timing, ja, göttliche Zeitplanung, glaube ich jedenfalls. Und so war das. Da muss ich gerade was schließen. So, das geht da immer auf. Das Wörtchen Nein, damit kämpfe ich. Aber ich muss es lernen. Ich habe gestern mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, Silvia, es kann nicht so weitergehen. Wir werden in Kürze 70 und wir müssen ein bisschen auf die Bremse. Es kann nicht so weitergehen. ja, das ist mein Kampf, meine Auseinandersetzung, muss ich mit dem Herrn eine Lösung finden. Er kann auch ganz schnell einen Strich durch alle Planungen machen, kommt eine Krankheit und dann ist Makulatur alle Planung. Ja? Und deswegen, das weiß ich, trotzdem Dienst zu sagen nur nach Prinzipien, du musst nicht alles machen. Wenn du merkst, das entspricht gar nicht deinen Gaben. Also es gibt Dinge, da braucht man keine Gaben. Da muss man einfach nur mit anpacken. Ja, als hier eben die Stühle gestellt wurden, da muss man nicht fragen, habe ich denn die Gabe des Stühlenstellens? Ja, da pack mal einfach mit an. Oder beim Putzen, da denken auch manche, nee, die Gabe habe ich nicht. Aber bei uns in der Gemeinde war bis 65, müssen alle Geschwister mithelfen beim Putzen, wenn sie nicht im Rollstuhl sitzen oder so. Meine Frau und ich, wir haben geputzt bis 65 und noch drüber. Und das hat uns nicht geschadet, ja. Es hat uns keinen Zacken aus der nicht vorhandenen Krone gerissen. Siebte und letzte Überzeugung. Mich in das Leben anderer Menschen investieren. Schaut immer zuerst in die eigenen Kinder. Meine Frau und ich, wir haben ein Buch gelesen. Ich habe es zuerst auf Englisch gelesen. Das hieß »Das investierte Leben«. Von Dr. Koshi, einem Schüler von Bak Tsing, wer diesen Namen schon mal gehört hat. Und ich habe das Buch gelesen in Englisch und habe gesagt, das muss unbedingt auf Deutsch erscheinen. Dann haben wir das auf Deutsch nochmal gelesen, ich zweimal, weil ich es Korrektur lesen musste, meine Frau auch. Und da wurde uns klar, investiert nicht so viel in Beton. Der Beton, der wird mit einem großen Knall, wird er vergehen. Noch ein Häusle, die Tochter braucht noch eins und der Sohn auch noch und der Enkel. Investiert nicht so viel in Beton. Natürlich muss man irgendwo wohnen, ja. Mein Sohn mit den drei Kindern, die haben sich jetzt auch ein 95 Jahre altes Haus gekauft. Ist schön, wenn man Eigentum haben kann. Aber investiert mehr in Menschen. Zuerst immer in die eigenen Kinder, wenn sie es noch mit sich machen lassen. Wenn sie es noch sich gefallen lassen. Aber dann vor allem auch in junge Brüder und Schwestern. Die Brüder investieren bitte in die Brüder und die Schwestern investieren in die Schwestern. Das haben wir oft nicht auf den Schirm. Wir begnügen uns, in die Stunden zu kommen und gehen wieder. Aber die Älteren unter uns, die müssen in die Jüngeren investieren. Und die Jüngeren müssen jemanden finden, von dem sie lernen können. Man kann von allen lernen. Aber ich meine jetzt auch so eine Zweierschaft, so eine Begleitung. Ich zeige euch mal diese fünf Brüder, die ihr da seht auf dem Bild. Alle fünf sind verheiratet. Der vorne sitzt, seine Ehefrau ist nicht auf dem Bild. In diese Männer durfte ich mich in den letzten 10 Jahren investieren. Ich kann euch sagen, die sind wie meine Söhne geworden. Die sind wie meine Söhne geworden. Das sind Brüder, kann ich euch sagen. Er hier, ein Unternehmer, hat 40 Menschen in Lohn und Brot. Und wie der sich einsetzt für das Reich Gottes, das ist so vorbildlich. Und jetzt könnte ich sie alle durchgehen. Ihn haben wir ins Ausland gesandt als Missionar. Nach Bayern, also in den Bayerischen Wald, ja. Da ist er tätig in Regen, wer den Landkreis kennt. Und ich durfte mich in diese Brüder investieren. Ich habe die oft mitgenommen. Ich nehme oft Brüder mit. Erst am letzten Wochenende hatte ich 2 Brüder mit mir. Aber ich kann nicht immer, wenn ich 4 Tage weg bin, wie hier bei euch, kann ich nicht 2 Familienväter 4 Tage aus ihrem Setting da reisen. Das geht nicht, ja. Aber ich nehme sehr oft Brüder mit und diese hier habe ich überall mit hingeschleppt. Schau, wir sind gleich fertig. Als Nachfolger Jesu Christi brauchst du einen Paulus, das heißt einen älteren und weiseren Gläubigen, der in dein geistliches Wachstum investiert. Du sagst, wo findet man so einen Paulus? Aus welchem Katalog kann man den bestellen? Von welchem Baum kann man den pflücken? Ja, du musst beten, du musst bereit sein, von älteren Brüdern zu lernen. Und vielleicht gibt dir der Herr einen Paulus. Ich hatte schon etliche Paulusse in meinem Leben. Einer hieß Linhard Pflaum. Er nannte sich selbst Leonardo da Zwetschko manchmal, wenn er gut gelaunt war. Ja? Linhard Pflaum, der 29 Jahre Missionsdirektor der Liebenzeller Mission war. Ein anderer war Dekan Walter Tlach aus Gültstein, Herrenberg-Gültstein, nicht so weit weg von mir. Ich habe lange Zeit von niemand mehr gelernt als von Walter Tlach, ein wunderbarer Bruder. Ich war mit ihm verbunden bis zu seinem Tod und nachher noch mit seiner Elfriede habe ich sie noch besucht. Dann war ein Paulus für mich Bernd Wetzel, der Evangelist. Der hat mich, jungen Bruder, zu einem Evangelisten gemacht. Na, es war nicht er, es war Gott, aber er hat mir die Chance gegeben, mich als 27-jährigen jungen Bruder bei einer Zeltmission sprechen lassen, in Gaggenau, in Baden und so weiter. Dann hatte ich einen Bruder, der heute noch lebt, der heißt Arnold Fruchtenbaum. In den letzten 30 Jahren habe ich von niemand mehr gelernt als von diesem. Ich bin bereit, von allen zu lernen, aber manchmal hat mir der Herr einen Paulus gegeben und ich lerne auch von Paulusen, wo ich nur ihre Bücher lese. Aber besser ist natürlich, man hat einen lebendigen Paulus, von dem man, den man begleiten kann, von dem man lernen kann. Ein Barnabas, ein Freund, der dich ermutigt, dem du Rechenschaft ablegst. Ich habe einen Barnabas, das ist ein Mann, der ist 63, der ist in meinem Alter, ein paar Jahre jünger, 5, 6 Jahre jünger als ich, verheiratet, Familienvater, Großvater, wohnt nur 300 Meter weg von mir. Wir machen zusammen Gebetsspaziergänge. Er ist mein Barnabas, der ist auf meiner Ebene ein Freund, der mich ermutigt und dem ich auch Rechenschaft ablegen kann. Und du brauchst einen Timotheus, das heißt einen jüngeren Gläubigen, in dessen Leben du wieder investieren kannst. Das leuchtet uns doch allen ein, oder? Da wollen wir uns aber auch fragen, habe ich nach einem Paulus gesucht? War mir das wichtig? Übrigens, die Schwestern beten für eine Paula, ist ja klar, ne? Für einen weiblichen Paulus oder Pauline, wie du sie nennen willst. Aber wir Männer, einen Paulus, du musst dafür beten. Und der Herr wird dir jemand geben, von dem du lernen kannst, von dem du profitieren kannst, vielleicht mit dem du auch mal mitfahren kannst. Und er wird dir auch einen Barnabas geben und einen Timotheus könnten alle von uns haben, die gläubig sind. Wenn es die eigenen Kinder nicht sind, dann mach die Augen auf, wen du fördern kannst hier in eurer Gemeinschaft. So, wir schließen. Wir sind ausgegangen von diesem Vers und ihr habt gedacht, was bringt er uns denn hier für einen Vers, es gibt doch so schöne Psalmen und dann kommt er da mit dem Weinberg um die Ecke. Aber ich kann euch sagen, dieser Vers, der ist für mich, für mein praktisches Glaubensleben so wichtig geworden, wie kaum ein anderer in der Bibel. Meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das sagt die Schulamit und wir haben es besprochen, sie bedauert es. Es ist wehmütig. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend, nachdem du fast eine Stunde zugehört hast, wie du denkst, wie es dir geht mit deinem Weinberg. Schau, das Leben ist turbulent. Man denkt immer, ach, es wird ruhiger und dann wird es nicht ruhiger. Ja? Dann kommt ein Baby in die Familie und dann ist berufliche Fortbildung und dann zieht man um und dann baut man Haus und dann muss man kranke Elternteile pflegen. Es geht dauernd turbulent zu, aber ich bitte dich, warte nicht, bis es ruhiger wird, sondern sag heute Abend, danke Herr, dass du mit deinem wunderbaren, wohltuenden Licht in mein Leben geleuchtet hast, meinen Weinberg angestrahlt hast und danke, dass du das machst, um mich neu zu ermutigen, dass wir nicht einmal am Ende unseres Lebens diesen Satz sagen müssten, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Heute Abend ist ja nur Zwischenbilanz, aber es kommt ja irgendwann auch die Schlussbilanz unseres Lebens und dass wir da nicht sagen müssen, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das möchte ich auf keinen Fall sagen müssen. Und darum justier nach, sag neu, Herr, danke für die Ermutigung. Da und da will ich Stellschrauben anders setzen oder wie du es ausdrückst. Ich möchte dich sehr ermutigen. Und das ist die letzte Folie, die ihr vom Vortrag seht, ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und Pharisäer, Entschuldigung, ihr lieben Schriftgelehrten, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Hohelied zwar negativ anfängt, aber positiv schließt? Hier, Hohes Lied 8, Vers 12, wenige Verse vor Schluss steht, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Und das wäre mein Wunsch und mein Gebet für heute Abend. Dafür habe ich vorhin gebetet, dass ihr nach Hause geht heute und sagt, danke, ich habe meinen Weinberg wieder neu vor mir. Du hast ihn ins Licht gestellt und ich will ihn hüten und alles dran setzen, dass ich dieses Bekenntnis von der Schulamit nicht sprechen muss. So, da ist das Wort mit den vier Buchstaben. Aber ich brauche noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr schon gesehen, wenn ihr hier reingekommen seid, durch diese Tür. Ich habe hier vorne ein paar Bücher hingelegt, ein kleiner Büchertisch. Ich nehme oft viel mehr Bücher mit. Heute Abend haben wir über das Hohelied nachgedacht. Da wird selten drüber gepredigt, das weiß ich. Aber hier ist eine Auslegung des Hohenliedes von Arnold Fruchtenbaum, wo er Vers für Vers dieses Buch ausgelegt hat und auf uns angewandt hat, vor allem auf die Ehen. Wenn ihr Arnold Fruchtenbaum nicht kennt, ist der Linke auf dem Bild, also nicht verwechseln, ja, ist der Linke. Der Mann ist inzwischen 82 Jahre alt und ich sage noch einmal, ich lerne gerne von allen, ich hebe ihn nicht über andere, er ist nur ein Diener und Werkzeug Gottes, aber ich habe von niemand mehr gelernt in den letzten 30 Jahren als von ihm. Auch dieses Buch habe ich mit großem Gewinn gelesen, meine Frau auch, und da haben wir einen Ehefrühling erlebt, ja, als wir das gelesen haben, das war wunderbar. Wir haben heute Abend vom Gebet gehört, vielleicht brauchst du da eine Ermutigung, das Gebetsleben Jesu, der gesagt hat, wir sollen beten, Herr, lehre uns beten, der beste Beter aller Zeiten. Wolfgang Bühne hat hier über das Gebetsleben Jesu geschrieben. Haben wir heute Abend auch was über die Ehe gehört? Schaut mal, einen ganzen Euro. Wenn du bei McDonald's warst und alles auf den Kopf geknallt hast und kein Geld mehr hast, darfst du auch gratis mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Ja? Der Zweck der Ehe. Aber ich warne dich, das ist ein Erweckungsprediger, der hier schreibt, du wirst so klein mit Hut, als Mann und als Frau, wenn du das liest. Der schont niemand, der bürstet gegen den Strich, das ist gut, nicht den Bauch pinseln, gegen den Strich bürsten, da geht der Rost ab. Ja, das macht er hier. Ihr Eheleute, lest mal dieses, ihr lieben Männer, das haben wir für Männer gemacht. Wir haben gedacht, 28 Seiten, große Schrift, noch ein paar Bildchen drin, das schaffen die Männer, haben wir gedacht. Also, schau, und wenn du ein bisschen mehr lesen willst, den Autor kenne ich gar nicht, eine Ehe zur Ehre Gottes, ist aber ein Deutscher und das könnte man zur Not auch hören, wenn man sagt, nee, 120 Seiten schaffe ich nicht oder so. Dann haben wir auch gehört von Schwiegermutter, Schwiegertochter heute Abend, meine Frau, die schreibt auch ab und zu ein Buch, das ist ihr vorletztes, Schwiegermutter, Schwiegertochter, eine besondere Beziehung, da hat sie über 100 Leute interviewt in diesem Buch, die Schwiegermütter haben gesagt, was ihnen hilft mit der Schwiegertochter, Schwiegertöchter haben gesagt, was ihnen hilft, schaut es euch mal an. Und wir haben auch gehört, was über Kindererziehung, hier ist unter Männer, warum Söhne Väter brauchen, habe ich gelesen, obwohl ich nicht mehr erziehen brauche, habe ich trotzdem gelesen, viel rausgeschrieben aus diesem Buch. Wunderbar, unter Männern. Und ein letztes noch, Familienleben, wenn Gnade das Familienleben prägt. Auch diesen Mann kenne ich persönlich, durfte ihn nach Deutschland als Redner einladen, ein Amerikaner, Jeff van Vonderen, hat meiner Frau und mir sehr viel zu sagen gehabt, dieses Buch. Diese und andere liegen hier vorne. Ihr könnt euch selbst bedienen. Da steht eine Kasse des Vertrauens. Die Preise stehen immer hinten drauf. Und wenn ein Buch keinen Preis hat, dann ist es unbezahlbar. Nein, dann fragt ihr mich, dann habe ich vergessen, drauf zu kleben. Aber normalerweise sollten sie alle einen Preis haben. Da steht die weiße Kasse des Vertrauens. Da ist Wechselgeld. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will lieber zu Gesprächen, zur Verfügung stehen. Ich wohne hier 100 Meter rüber über dem Bach bei Böttchers oder Zakowatzkis, kennt ihr vielleicht, den bin ich schon lange befreundet. Da wohne ich und ausnahmsweise nicht bei Schulers, bei denen ich sonst immer wohne, bei seinen Schwiegereltern, aber jetzt bin ich drüben beim Benny Böttcher. Ich bin hier, ich gehöre euch bis Sonntagmittag. Ihr habt mich gebucht, ich stehe euch zur Verfügung. Ja, ich bin gekommen, um zu dienen. Und ja, wir werden auch morgen ein Treffen haben, aber ihr könnt mich erreichen. Der Markus hat meine Telefonnummer, der Ruben auch. Ihr könnt mich erreichen, wenn irgendwie Bedarf wäre für Gespräch oder Gebet. So, danke für eure Geduld. Na, ihr betet im Sitzen, dann will ich euch nicht aufschrecken. Wir beten, wir neigen uns zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das so praktisch ist und so lebendig. Herr, wir danken dir auch für diesen Vers im Hohenlied, der mir schon so viel zu sagen hatte und vielleicht auch heute Abend dem einen oder anderen. Herr, lass nicht eines Tages diese Worte über unsere Lippen kommen müssen, dass wir unseren Weinberg vernachlässigt haben. Hilf uns wieder neu. Und wo es einfach der Feind geschafft hat, etwas aus der Bahn zu werfen, wollen wir es wieder neu ordnen vor dir. Gib uns wieder ganz große Freude an der Gemeinschaft mit dir, dass es da nicht mangelt, dass es nicht an Gnade mangelt. Und lass auch unsere Ehen gestärkt werden und dir zur Freude gelebt werden und zur Ermutigung für unsere Kinder und Enkelkinder. Hilf auch, Herr, dass wir mit unserer Gesundheit gut umgehen. Hilf auch mir. Und Herr, bitte gib auch, dass wir uns noch investieren in andere Menschen, solange wir noch Zeit und Kraft haben. Ach Herr, lass uns etwas mitnehmen von deinem Wort heute Abend. Segne uns, lass es durch und durch in unser Fleisch und Blut gehen, dass wir es umsetzen können in unserem Leben. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.